Heute kommen wir zu einem ganz besonderen Kapitel, Hesekiel 37, die Vision von den Totengebeinen in der Talebene. Eine Vision, die uns so ein zusammengefasstes Panorama gibt von den vergangenen Kapiteln und von dem, was noch folgen wird. Bruno, liest du uns Kapitel 37 mal vor? Also, wir haben hier eine Vision vor uns. Ezekiel sieht eine Talebene. Das Wort für Tal in Vers 1 ist nicht Gei, das heißt, das ist so ein V-Tal auf Hebräisch, sondern Emek, das ist das flache, breite Tal. Und das ist also hier die große Ebene. Und darin sieht er diese vielen Gebeine. In einer ersten Phase drücken die aus ihr Bewusstsein, dass sie ganz verdorrt sind. Und dann kommt die Frage, ob da etwas geschehen kann. Jetzt, wie verlaufen die Phasen? Können wir das zusammentragen? Was ist das Erste, was geschieht in der Vision?
Man muss erstmal weissagen. Erst muss ein Gotteswort da sein.
Ja, genau, und dann geschieht was?
Rücken die Knochen zusammen und es gibt Fleisch und Sehnen.
So. Jawohl. Und weiter?
Und die zweite Phase ist dann, dass der Lebenshauch Gottes kommt, dass sie lebendig werden.
Jawohl. Wobei, die erste Phase könnte man nochmals unterscheiden, denn in Vers 7 heißt es, zunächst entsteht ja mal ein Riesenlärm, oder? Und das Erste ist einfach, die Gebeine rücken zusammen. Und bereits eine weitere Phase in Vers 8 ist dann, das sind dann die Sehnen und das Fleisch, das darüber kommt, und die Haut. Oder man könnte sogar noch weiter gehen und sagen, die dritte Phase ist Haut, die darüber herkommt. Oder? Und dann wäre die vierte Phase der Odem, der diese Getöteten lebendig macht. Nun wird diese Vision im Text selber erklärt. Was stellen diese Gebeine dar? Vers 11, jawohl. Diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Das will sagen, diese Gebeine bedeuten das ganze Haus Israel. Es ist wie beim Abendmahl. Der Herr sagte vom Brot, dies ist mein Leib. Das bedeutet mein Leib. Vom Kelch, dies ist mein Blut. Das bedeutet mein Blut. Das ist eine ganz übliche Sprache in der Bibel, sehen wir auch da wieder. Die Gebeine sind, bedeuten das ganze Haus Israel. Was bedeuten diese verdorrten Gebeine?
Unerlöste Menschen, unerlöstes Volk.
Ja, die sprechen ja in Vers 11, was sagen sie?
Sie finden sich selber als vertrocknet und ohne Hoffnung.
Oh, genau. Und nun, was stellt das dar?
Es erinnert an die Öffnung der Konzentrationslager, die Bilder, die man da gesehen hat, und das kaputte Volk, das wirklich die verdorrten Leiden.
Das sind ja wirklich die am Ende des Zweiten Weltkrieges gewissermaßen wie die Gräber geöffnet worden, als diese Konzentrationslager geöffnet wurden. Aber das Ganze umfasst eigentlich mehr, nicht nur gerade diese Schlussphase vor der Staatsgründung Israels, sondern eigentlich überhaupt das Volk, das staatenlose Volk, das zerstreut ist unter den Völkern. Denn es wird ja hier genauer dann erklärt in Vers 12, liest das nochmals jemand? Ja, also der Ort der Gräber steht im Gegensatz zum Land Israel. Es geht also effektiv um Israel in der Diaspora, zerstreut unter allen Völkern. Und zwar ein Volk, das von sich selber sagt, wir sind verdorrt, wir haben keine Hoffnung, wir sind dahin. Und man muss sich ja das mal ganz konkret vorstellen. Seit dem Jahr 70... Der Judenstaat wurde dort zerstört durch die Römer. Und in einem jahrhundertedauernden Prozess wird das ganze Volk in alle 5 Kontinente zerstreut. Man kann sagen, von Argentinien bis nach China und von Kanada bis nach Australien. Wirklich in alle 5 Kontinente. Und die Sehnsucht ist durch all die Jahre hindurch da gewesen, zurückzukehren ins Land der Väter. Und es ist nie möglich geworden. Jahrzehnte sind vergangen, Jahrhunderte sind vergangen und jetzt könnten wir fast sagen, Jahrtausende sind vergangen. Und es ist nichts geschehen, obwohl diese Hoffnung oder dieser Wunsch da war, aber diese Hoffnung ist irgendwie verloren gewesen. Übrigens, wie heißt die israelische Landeshymne? Das heißt?
Die Hoffnung.
Die Hoffnung. Und das Lied heißt im Text Kol Ot Belevav Penima, solange im Herzen drinnen, Nefesh Yehudi Homia, solange in der jüdischen Seele noch ein Schreien ist, nach Zion, so lange gibt es noch Hoffnung, Hatikva, dass wir nach 2000 Jahren wieder ein Freivolk werden in unserem Land, Beatzenu, in Juda und Jerusalem, Bihuda Virushalayim. Also das Lied, das dann, nachdem der Staat Israel gegründet wurde, oder mit der Staatsgründung dann gewissermaßen die ganze neue Hoffnung verkörpert, steht effektiv im Gegensatz zu der Zeit der Zerstreuung, wo eigentlich diese Hoffnung so vertrocknet war, dass sie sagen, wir sind dahin. Also es ist schon ganz eindrücklich. Unsere Hoffnung ist dahin, das ist die Sprache der Diaspora. Aber jetzt sehen wir die Erfüllung. Heraufgekommen aus den Völkern, die Völker waren ein Grab für sie, ins Land Israel, Vers 12. Und jetzt kennen sie wieder diese Realisierung, Hoffnung nach 2000 Jahren Zerstreuung. Nun, was ganz interessant ist, eben diese Entwicklung in Phasen. Erste Phase, oder das allererste, was geschieht, bevor die Gebeine zusammenrücken, was ist das?
Getöse.
Ein riesiges Getöse. Also ein Lärm, oder das erste Wort Geräusch kann auch bedeuten Donner, und das zweite Getöse oder Lärm. Was war ganz wesentlich für die Wiederentstehung des Staates Israel als weltgeschichtliches Ereignis zunächst im 20. Jahrhundert?
Der Erste und der Zweite Weltkrieg,
ja.
Was ja auch ziemlich Getöse war.
Ja, der Erste Weltkrieg hat das Land Palästina freigemacht für die Juden, indem die Alliierten den Türken Palästina aus der Hand geschlagen haben. Und der Zweite Weltkrieg hat den Staat Israel möglich gemacht. Denn als Folge der Vernichtung von 6 Millionen Juden, die Folge dieser Vernichtung war, dass die Mehrheit der Völker bereit war, nun wirklich Ja zu sagen zu einem Judenstaat in Palästina. Also es ist schon interessant, hier dieses Getöse und dann kommen die Beine zusammen. Gut, die allerersten Rück Führungswellen, die haben begonnen 1882. Da sind Tausende zurückgekehrt aus Russland unter dem Druck der Verfolgung dort. Also auch da war schon ein Donner und Getöse, oder? Da kommen sie zurück und dann dieser Riesenlärm des Ersten Weltkrieges, der dann, die waren wie Träumende damals in Palästina. Man wusste ja natürlich, ja, was sollen wir hier in Palästina? Es ist das Osmanische Reich, ein islamisches Reich. Und wir möchten gerne, dass hier einmal ein Judenstaat entsteht. Das war also wie Fantasie, diese Vorstellung. Und plötzlich kam der Erste Weltkrieg. Und während dem Weltkrieg dann diese unerwartete Wende, dass die Engländer Palästina eroberten. Und dann sehen wir, nicht nur die Gebeine rücken zusammen. Zweite Phase, es kommen Sehnen darüber. In den 20er Jahren begann dieser islamische Terrorismus in Palästina gegen die jüdischen Siedler und gegen die Engländer. Und das hat die Juden gezwungen, die zunächst eigentlich sehr zusammenhangslos im Land waren. Die hatten sie nicht ein Zusammengehörigkeitsgefühl als Volk. Da hat einer ein Kibbutz gegründet und dort wieder und so weiter. Da war, jede Gruppe war so ein bisschen für sich. Aber dieser Terrorismus hat sie dann gezwungen, sich miteinander zu organisieren in Widerstandsgruppen. Und da kommen die Sehnen darüber. Und die Muskeln. Das Fleisch kommt auch, Fleisch kommt darüber. Also eine nächste Phase. Durch den Terrorismus der 20er Jahre entsteht ein Zusammengehörigkeitsgefühl und die Ausrichtung mit Stärke, mit Kraft, diesem Terrorismus die Stirn zu bieten. Dann haben wir eine weitere Phase. Am Schluss kommt nämlich noch Haut oben darüber. Und dann ist gewissermaßen der Mensch so vollständig. Und worauf können wir das beziehen? Die Staatengründung. Wie hat das gewissermaßen, was ich vorher...
Die Anerkennung durch die UNO.
Genau. Also die Staatsbildung. Zuerst waren das zusammenhangslose Knochen, die sich näher gekommen sind. Dann kamen die Sehnen und Muskeln. Und dann wird das Ganze abgeschlossen zu einem Staatsgebilde. Aber was fehlt? Jawohl. Ist in Vers 8. Das Wort für Odem ist eigentlich Ruach, Geist. Also kein Geist ist darin. Und wir haben doch letztes Mal in Hesekiel 36 gelesen, etwas über die Rückführung. Lies nochmals jemand Vers 24.
Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen.
Und ich werde Jawohl. Also da haben wir diese Rückführung im Klartext aus allen Ländern zurück ins Land Israel. Aber nachher als zweite Phase, Vers 25.
Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein.
Jawohl. Das heißt also, sie kehren unrein zurück ins Land und in einer späteren Phase werden sie gereinigt. Vers 27.
Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben.
Jawohl. Also, es soll nicht nur das Volk zurückkehren ins Land, sondern es soll auch gereinigt und erneuert werden. Also eine künftige Geistesausgießung über Israel ist hier verheißen. Und das ist nicht geschehen bis heute. Wir haben also gesehen bis zur Staatengründung und wir sehen, wie sich dieses Gebilde wehrt, um zu bestehen, seit über 50 Jahren. Aber diese Reinigung der Nation und diese Geistesausgießung ist noch eine zukünftige Phase. Aber die wird auch kommen. Und wir haben gesehen, das Ganze ist eine lange Entwicklung von heute bereits 120 Jahren, von 1882 an. Aber eine Phase um die andere hat sich erfüllt und so wird auch diese Phase dann noch Realität werden. Aber wir wissen natürlich auch, das ist erst möglich nach der Entrückung der Gemeinde. Weil hier sehen wir, Israel als Nation wird erneuert und bekommt den Heiligen Geist. Aber wenn heute ein Jude sich bekehrt, dann ist er vor Gott nicht mehr ein Jude. Das lesen wir in Galater 3. Das ist ganz wichtig. Galater 3, Vers 28. Wer liest?
Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christo Jesu.
Jawohl, also vor Gott gelten diese Unterschiede nicht. Natürlich unter uns Menschen schon, denn es ist ein deutlicher Unterschied zwischen Mann und Frau, ja? Auch in der Gemeinde. Aber vor Gott, in der Stellung vor Gott, oder es gibt die sozialen Unterschiede sind auch da, aber nicht Sklave noch Freier. Soziale Unterschiede sind auch da, aber vor Gott haben sie nichts zu sagen. Jude noch Grieche. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen gläubigen Juden und gläubigen Nichtjuden, aber vor Gott gilt das nicht, ihr seid einer in Christus. Also alle Gläubigen sind heute zusammengefügt, ob sie Juden oder Nichtjuden sind. Aber wir sehen in Hesekiel 37, Israel hat als Nation die Zusage, wieder eine besondere Stellung zu haben, wie im Alten Testament. Ja, also was ist da nötig, dass dieser heilsgeschichtliche Wechsel stattfinden kann? Ganz einfach, die Gemeinde muss weg. Darum braucht es die Entrückung, bevor Israel als Nation erneuert werden kann. Die Entrückung ist noch nicht geschehen, darum sind wir noch da. Aber wir sehen also, das ist ein Ereignis, das auf die Entrückung erst folgen wird. Übrigens ist es ja interessant, in Vers 10, wenn dieser Mensch da aufsteht, wird er dargestellt als Israel in seiner Wiederherstellung, steht, und sie wurden lebendig und standen auf ihren Füßen, also all diese toten Knochen zusammen. Gibt viele Leute und sie wurden lebendig und standen auf ihren Füßen ein überaus großes Heer. Also die Betonung auf ihrer militärischen Macht. Das ist schon interessant, wenn man denkt, dass heute die israelische Armee bereits betrachtet wird als die drittstärkste Armee der Welt. Zuerst die USA, dann die Sowjetunion und dann kommt Israel. Ja, aber die beiden anderen sind zwei Weltreiche und das ist ein ganz kleines Land, das so klein ist, dass man auf der Weltkarte nicht mal den Namen draufschreiben kann, sondern muss ihn immer ins Mittelmeer hineinschreiben.
Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass das die drittstärkste Armee sein soll.
Von ihrer Effektivität her?
Ja, von der Schlagkraft her.
Ja.
Ja. Ja, ich meine, die ganze arabische Welt hat sich gegen Israel gestellt und wollte sie ausrotten. Und die wurden in 6 Tagen waren die geschlagen. In der ganzen Militärgeschichte hat man noch nie einen solchen Blitzkrieg in der modernen Militärgeschichte gesehen. Absolut einzigartig. Und der Golfkrieg hat sich ja dann orientiert, zum Beispiel, am Sechstagekrieg. Wie? Ja, natürlich. Natürlich. Das ist die Erklärung dafür. Das ist Gottes Wirken. Aber Israel wäre ja auch überhaupt keine Nation geworden ohne Gottes Wirken. Und eben wenn man denkt, es waren sogar 2 Weltkriege geschichtlich nötig, damit das überhaupt realisiert werden konnte. So unmöglich war es, dass 2 Kriege stattfinden mussten, die so verrückt waren, wie man sich das gar nicht hat vorstellen können. Denn so etwas hat es früher nie gegeben. Es gibt ja nur 2 Weltkriege in der Weltgeschichte.
Ja, und wenn sich die Türkei, also das Osmanische Reich, nicht zu den Achsenmächten geschlagen hätte, dann wäre das vielleicht auch nicht passiert.
Nein. Aber wir sehen, die ganze Weltgeschichte erfüllt sich nach dem Ratschluss Gottes, ob die Menschen da Ja sagen oder nicht. Es gibt eine ganz eindrückliche Stelle in Jesaja 10. Jesaja 8, Vers 10. Wer will das lesen?
Schmiedet einen Plan, ergeht in die Brücke. Beredet die Sache, sie wird nicht zustande kommen, denn Gott ist mit uns.
Ist doch eindrücklich, wenn man gerade so denkt, was die Welt alles für Pläne fasst, auch im Blick auf Israel, auch im Blick auf die umstrittenen Gebiete. Anstatt besetzte Gebiete kann man sagen, die umstrittenen Gebiete. Die Welt beschließt, die UNO beschließt und Gott sagt, beschließt einen Ratschlag, er soll vereitelt werden. Redet ein Wort und es soll nicht zustande kommen. Denn Immanuel, Gott ist mit uns. Und noch eine Stelle dazu, Psalm 33. Verse 9 bis 12. Da geht es um Gott, den Schöpfer, und die Schöpfergewalt seines Wortes. Wer liest?
Denn er sprach, und es war, er gebot, und es stand da. Der Herr macht zunichte den Ratschluss der Nationen. Er vereitelt die Gedanken der Völker. Der Ratschluss des Herrn besteht ewiglich, die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Glückselig die Nation, deren Gott der Herr ist, das Volk, das er sich erkoren hat zum Erbteil.
Ja, ist doch eindrücklich, gerade auch in der heutigen Situation. Israel ist das auserwählte Volk. Gott hat diese Verheißungen an die Väter nie rückgängig gemacht. Und darum ist dieses Volk glücklich, denn Gott hat das erwählt. Und die Völker können Beschlüsse fassen, wie sie wollen. Der Herr macht zunichte den Ratschluss der Nationen. Er vereitelt die Gedanken der Völker.
Und dass er sich, was mich so bestürzt hat, ist, dass er sich dabei der Christen bedient, die diese negativen Parolen herausgeben, jetzt der UNO-Generalsekretär und Bush ist ja auch immer noch der Meinung, Israel müsste Teil an Jerusalem haben und so weiter und so weiter. Es sind ja nicht nur die Araber oder die islamischen Staaten.
Natürlich, zum großen Teil sind es natürlich auch die Namenschristen. Die,
natürlich, okay, aber...
Aber das stimmt, ja, das ist absolut so.
Weil letztendlich das Erdöl dort das Maß aller Dinge ist und das liegt halt in einem sehr hohen Prozentsatz in der Gegend.
Ganz genau, und letztlich eben die Liebe zum Geld als Götz. Genau. Ja, also diese Vision ist doch ganz eindrücklich, weil sie so in eine Zusammenfassung, eine Übersicht gibt über die Wiederherstellung des Volkes Israels in der Endzeit. Und zwar, es macht ganz deutlich, wie das in Phasen verläuft und nicht einfach so plötzlich kommt. Und zwar, eben wie wir sehen, bereits in einer Phase von 120 Jahren.
Was war denn damals der Auslöser 1882 in Russland?
Die Pogrome, also die Judenverfolgungen unter den letzten Zaren.
Ah ja.
Also auch wieder Lärm, oder? Ja. Getöse. Das hat...
Unter dem Zaren, der in Jekaterinburg erschossen worden ist? Nein, oder dessen Vater?
In welchem Jahr wurde der erschossen?
1917.
Ja, also schon, das war zuvor.
Das muss also der Vater davon gewesen.
Das war in den 80er Jahren.
Ja, 82 sagten sie. Also
und 82 kam dann als Folge die erste
Alia. Das muss der Vater von den letzten Zaren gewesen sein.
Also das war die Schlussphase war eben gekennzeichnet von Judenverfolgungen. Und dieser Lärm, dieses Getöse hat die Knochen dahin gebracht und der Lärm wurde noch größer eben mit dem Ersten Weltkrieg und dann mit dem Zweiten.
Was war eigentlich der Grund, warum sich dann am Ende des Zweiten Weltkrieges die Briten dagegen stellten, dass die Juden heim ins Reich nach Israel kamen? Die haben es doch zu verhindern versucht.
Also bereits vorher, in der Zeit, wo sie das Mandat hatten, und da bekamen sie kalte Füße wegen dem Terrorismus der Muslime gegen sie. Da wollten sie am liebsten nichts mehr mit dieser ganzen Sache zu tun haben und wollten sich da rausziehen. Ja? Und auch um den Muslimen entgegenzukommen, haben sie auch diese Einreisesperren gemacht. Also das war wieder unter dem Druck des Islam. Denn der Islam ist von Grund auf antisemitisch. Gut.
Moshe, ich habe da eine Frage, wann wird die nationale Erweckung Israels seinen Abschluss finden?
Also, die Erweckung geschieht nach der Entrückung. Und zwar geht sie aus von Jerusalem. Jesaja.
Ich meine die nationale Erweckung.
Die ja, ich ja spreche. Die nationale Erweckung.
Nicht die geistliche Erweckung. Die nationale Erweckung, die haben wir jetzt. Aber wann findet die ihren Abschluss? Beim Wiederkommen des Herrn Jesus, um das tausendjährige Friedensreich zu errichten, oder nach der Entrückung?
Ich verstehe jetzt nicht genau, was du meinst mit nationaler Erweckung.
Ja, das finden wir doch jetzt schon. Diese Rückführung
also wieder nach Israel.
Achso, die ganze Sammlung?
Ja, ja.
Ah, ja, die ist am Schluss... Die wird abgeschlossen in Hesekiel 39, Vers 27. Und 28, lies mal.
Ja, wenn ich sie wieder aus den Völkern gebracht und aus den Landen ihrer Feinde versammelt habe... Und ich an ihnen geheiligt worden bin vor den Augen vieler Heiden. Also werden sie erfahren, dass ich der Herr, ihr Gott bin, der ich sie habe lassen unter die Heiden wegführen und wiederum in ihr Land versammeln und nicht einen von ihnen dort gelassen habe.
Ja, also in Elbenfelder heißt es, indem ich sie zu den Nationen weggeführt habe und sie wieder in ihr Land sammle und keinen mehr von ihnen dort übrig lasse. Das ist eine Aussage nach der Vernichtung von Gog, von Rosch aus dem äußersten Norden. Wir werden gleich sehen, wenn wir diese Kapitel durchgehen, 38 und 39, der letzte Angriff auf Israel wird von Russland her geschehen. Das wird der letzte Angriff sein. Ich beweise dann das noch aus dem Text. Und danach, das ist also bereits nach der großen Drangsalszeit, und dann sagt Gott, und jetzt werde ich keinen mehr davon übrig lassen. Die werden also alle, die in der Diaspora noch sind, werden dann zurückkehren. Es ist also nicht so, dass eine totale Rückführung der Juden geschehen müsste vor der Wiederkunft Christi. Nur ein Teil kehrt zurück. Und ein anderer Teil bleibt in der Diaspora, wie das heute der Fall ist. Millionen sind zurückgekehrt, aber noch mehr Millionen sind zurückgeblieben. Die werden erst nachher kommen, und das ist in Übereinstimmung mit Matthäus 24, wo Gott sogar Engel einsetzen wird, um dann die Auserwählten zu sammeln. Lies mal Matthäus 24,
Und alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel, und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen, kommen des Menschensohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit.
Und jetzt Vers 31.
Und er wird senden seine Engel mit hellen Posaunen, und sie werden sammeln seine Auserwählten von den vier Winden von einem Ende des Himmels zu dem anderen.
Jawohl. Das ist die letzte Sammlung. Die geschieht aber nach der Wiederkunft Christi. Und das entspricht genau der Stelle Hesekiel 39, 27 und 28. Und nachher kommt das tausendjährige Reich ab Hesekiel 40.
Das heißt, die Erweckung, die geistliche Erweckung ist dann noch bevor.
Aber die geistliche Erweckung geschieht vorher, und zwar nach der Entrückung. Wie gesagt, von Jerusalem aus wird der Überrest zum Glauben kommen, aber zuerst nur eine Vorhut, Das sind diese 144.000 Versiegelten. Und dann, wenn der Antichrist den dritten Tempel entweihen wird, werden die ins Ausland flüchten. Und dann beginnt die große Drangsal von 3,5 Jahren. Das ganze Land Israel wird überrannt werden militärisch vom Norden her. Und 2/3 der Bevölkerung kommt ums Leben. Und 1/3 wird dann in dieser Not zum Glauben kommen. Das ist Zacharja 13, Vers 8. Dieser Drittel, der überlebt und zum Glauben kommt, wird dann ganz Israel darstellen. Und über diesen Drittel, der dann ganz Israel darstellt, wird Gott dann am Anfang des tausendjährigen Reiches seinen Geist ausgießen. Und das wäre dann die letzte Phase, da ich werde meinen Geist in euch geben, damit ihr lebet. Hesekiel 37, Vers 14. Und wichtig, wieder in diesem Zusammenhang, der Prophet sagt, 37, Vers 14, und ihr werdet wissen, dass ich, der Herr, geredet und es getan habe, spricht der Herr. Oder ihr werdet erkennen. Da sehen wir, dass diese Wiederherstellung Israels ist effektiv eine Möglichkeit, dass Menschen den Gott der Bibel erkennen können. Darum ist es so wichtig, dass wir über solche Dinge sprechen und das auch Ungläubigen zeigen anhand der Bibel. Das ist vorausgesagt und schaut mal, das hat sich genauso erfüllt. Obwohl es völlig unmöglich aussah. Unsere Hoffnung ist dahin. Wir sind verloren. Ja? Haben diese Totengeweine gesagt. Und trotzdem ist in unserer Zeit das Unmögliche möglich geworden, aber auf eine Art und Weise, die die ganze Welt erschüttert hat. Das war nicht irgend so etwas, was da in einem Winkel geschehen ist und man kann das leicht ignorieren. Das kann niemand ignorieren, denn das hat die ganze Geschichte des 20. Jahrhunderts geprägt. Und die ganze Welt muss sich dauernd mit einem kleinen Volk auch heute beschäftigen. Das ist unglaublich, weil dabei gibt es so viele Probleme auf der Welt. Aber warum beschäftigt sich 1/3 der UNO-Resolution mit Israel?
Und es hat jetzt eine weitere gegeben.
Ja, jetzt ist die Sammlung noch größer geworden. Ja. Es ist doch unglaublich, wie ist das möglich? Die Weltgemeinschaft beschäftigt sich in 1/3 ihrer Resolutionen mit einem ganz kleinen Land, das kleiner ist als die Schweiz. Ja, wir kommen uns bald als Großmacht vor, ja? Ja, noch etwas zu diesem Abschnitt. Ja? Ja.
Ist das dasselbe Ereignis wie Joel 2, diese Geistausgießung?
Ja, genau. Nur dort geht sie noch weiter. Dort heißt es eben Ausgießen über alles Fleisch.
Darum wird ein spezifisch jüdisches Ereignis auf diese Sammlung angewandt. Das finde ich seltsam, dass Petrus das macht in der Pfingstpredigt.
Ist vielleicht gut, ja. Schauen wir mal, schlagen wir auf Joel 2. Bei mir ist es Joel 2, Vers 28, bei Ihnen vielleicht Joel 3, Vers 1. Aber wir haben die gleiche Bibel, ist nur eine andere Zählung, keine Angst. Also, wer liest mal dort? Übrigens, in Joel 2 wird die große Drangsal beschrieben, wie Israel durch eine riesige Armee von Norden total überrannt wird. Das Land davor ist wie der Garten Eden. Hinter dieser Armee ist alles verbrannt. Und dann kommt das Eingreifen Gottes. Israel wird aus dieser Not herausgerettet, eben durch die Wiederkunft Christi. Und jetzt kommt Joel 2,28 oder 3,1. Wer liest?
Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure Jünglinge werden Gesichter sehen. Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich meinen Geist ausgießen in jenen Tagen.
Jawohl, das reicht schon. Nun, die Frage von Erich.
Ja, warum wendet Petrus ein spezifisch jüdisches Ereignis?
Aber hier heißt es nun eben... Ja, genau, er sagt nämlich nicht, es ist jetzt erfüllt. Hier sehen wir ganz klar, danach wird es geschehen, also nach der großen Drangsal, oder? Denn Joel 2 beschreibt die große Drangsal, die zukünftig ist. Und dann heißt es, und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde. Also die Stelle bezieht sich von der wörtlichen Auslegung her ganz eindeutig auf ein noch zukünftiges Ereignis. Jetzt schauen wir aber, was Petrus an Pfingsten, wo er diese Stelle zitierte, genau gesagt hat. Da gab es doch Leute, die haben gespottet, die sind ja betrunken. Das waren die Leute, die Sprachen nicht verstanden haben, weil sie eben keine Ausländer waren. Aber es war ein Spott, die haben ja gemerkt, dass es eigentlich nicht stimmt. Und dann erklärt Petrus, was da geschehen ist. 2 Vers 14, Apostelgeschichte. Liest du, Erich?
Petrus aber stand auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Männer von Judäa und ihr alle, die zu Jerusalem wohnet, dies sei euch kund und nehmet zu Ohren meine Worte, denn diese sind nicht trunken, wie ihr meinet, denn es ist die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geiste ausgießen werde über alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, und eure Jünglinge werden Gesichter sehen, und eure Ältesten werden Träume haben.
Und dann Vers 19 noch.
Und ich werde Wunder geben in dem Himmel oben und Zeichen auf der Erde unten, Blut und Feuer und Rauchdampf.
Ja, Petrus sagt, erstmal, die sind nicht betrunken, es ist ja 9 Uhr morgens, dritte Stunde. Das ist übrigens nicht das Argument hier, am Morgen ist man ja noch nicht betrunken. Das ist ja schon ungewöhnlich, oder? An sich, wenn Leute am Morgen betrunken sind, aber das gibt's ja. Das gibt's ja bei starken Alkoholikern. Aber das Argument ist das, im Judentum hat man vor 9 Uhr nicht morgen noch nicht gefrühstückt. Man durfte erst nach der Darbringung des Morgenbrandopfers frühstücken. Also arbeiten schon, ja, davor, aber noch mit nüchternem Magen. Und dann um 9 Uhr wurde das Morgenbrandopfer als erstes Opfer auf den Altar gelegt und danach nach dem Opfer dann bis 10 Uhr war das dann üblich, hat man gefrühstückt. Und übrigens ein reichliches Frühstück, denn es war nicht üblich damals in Israel Mittag zu essen um 12 Uhr. So man hat erst wieder gegen 5 Uhr dann die große Abendmahlzeit genommen. Also man hatte 2 Mahlzeiten, nicht 3 wie bei uns. Und das Argument ist also hier, jetzt ist sowieso die nüchterne Zeit. Es ist noch vor der Darbringung des Morgenbrandopfers. Da hat noch keiner Wein getrunken. Und jetzt zur Stelle mit Joel, da sagt er nicht, das ist die Erfüllung. Nun hat sich erfüllt, was der Prophet gesagt hat, sondern dies ist es. Es ist genau das Gleiche, was Joel sagt. Eine Ausgießung des Geistes. Also er sagt nicht, diese Stelle ist erfüllt. Denn wo wäre damals diese Wunder am Himmel gewesen? Blut, Feuer und Rauchdampf. Das zitiert er ja auch. Das war ja damals nicht zu sehen. Also Petrus sagt nicht, es ist erfüllt, sondern dies ist es. Das ist ganz wichtig. Und so muss man sagen, diese Joel-Stelle, die erfüllt sich im wörtlichen Sinn erst nach der großen Drangsal. Aber die Gemeinde hat eine Vorerfüllung davon bekommen am Pfingsttag. Und weiter muss man natürlich auch sagen, wenn heute jemand um eine Geistesausgießung betet, dann tut er etwas ganz Unbiblisches. Denn der Geist Gottes ist da. Er ist gar nicht weggegangen. Wir verunehren Gottes Geist, wenn wir um eine Ausgießung bitten. Denn wir sagen gewissermaßen, wir merken überhaupt nichts von Gottes Wirken. Er ist da. Aber bei der Entrückung wird er weggehen mit der Gemeinde. Dann kann der Antichrist offenbar werden. Denn der Geist Gottes hält ihn heute zurück. Und indem er weggeht bei der Entrückung, wird es dann möglich sein, nach der großen Drangsal, dass der Geist wieder neu ausgegossen wird. Also es braucht die Entrückung, damit überhaupt auch diese Erfüllung für Israel und die Völker realisiert werden kann. Denn Joel geht über Hesekiel hinaus. In Hesekiel haben wir nur gesehen, ich werde den Geist in diese Nation geben, in Israel. Aber da lesen wir über alles Fleisch. Das heißt, der Blickwinkel von Joel ist universal. Er sieht Israel und die Völker. Und darum ist auch dieser Vers in Joel 2,32 oder 3, Vers 5 so wichtig. Es heißt nämlich am Schluss, nein, am Anfang, und es wird geschehen, ein jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Jeder, ob Jude oder nicht Jude. Und dieser Vers wird darum in Römer 10 wieder aufgenommen und es wird damit bewiesen, der Herr ist reich für alle, die ihn anrufen, ob Juden oder nicht Juden. Also das ist dieser universelle Blick. Und darum, Erich, also lange Rede, kurzer Sinn, die Stelle ist eben sehr treffend für die Gemeinde, weil die Gemeinde gerade erlebt hat eine Ausgießung nicht nur über Juden, sondern in der Apostelgeschichte schließlich auch über Heiden, die zum Glauben gekommen sind.
Rosche, ich habe da noch eine Frage, und zwar die 144.000, die das Evangelium des Reiches predigen bis an alle Enden der Erde. Da kommen ja Menschen zum Glauben, eine Zahl, die niemand zu zählen vermag, angetan mit weißen Gewändern und Palmzweigen in ihren Händen. Sind die schon unter dem Spätregen oder ist das noch nicht erfüllt?
Nein, also die 144.000 werden Zeugnis ablegen. Aber der Herr sagt in Matthäus 10, sie werden mit Israel, mit den Städten in Israel nicht fertig werden, bis der Menschensohn kommt. Also man kann nicht zu viel erwarten, wie die auch weltweit evangelisieren werden. Denn die Heiden werden auch zum Glauben kommen in dieser Zeit durch das Evangelium der Schöpfung, das ewige Evangelium. Also diese unzählbare Schar muss man nicht nur der Aktivität der 144.000 zuschreiben. Und die ist relativ kurz. Es kommt dazu, die Stelle in Matthäus 24, 14. Dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden. Alle Nationen zum Zeugnis und dann kommt das Ende. Diese Stelle ist im Prinzip heute erfüllt. Denn jede Nation ist mit dem Evangelium erreicht worden. Es steht nicht alle Stämme. Sind noch lange nicht alle Stämme und alle Sprachen erreicht mit dem Evangelium. Aber alle Nationen, welche Nation hätte noch nie etwas vom Evangelium gehört, gerade wenn wir denken an die Arbeit von Transworld Radio. Also diese Stelle ist im Prinzip erfüllt, weil man kann nicht zu stark drücken, wenn es heißt das Evangelium des Reiches. Wir verkündigen auch das Evangelium des Reiches. Denn wir predigen davon, dass Jesus Christus wiederkommen wird und Frieden und Gerechtigkeit schaffen wird auf dieser Erde. Natürlich wird der Überrest diese Botschaft noch dringlicher verkündigen, weil das unmittelbar vor der Tür steht. Aber im Prinzip ist das auch schon erfüllt. Noch etwas?
Ja. Wenn da steht, dass Gott alle, jeden zurückbringt nach Israel zukünftig, sind das auch die irgendwann assimiliert sind und gar nicht wissen, dass sie Juden sind?
Ja, wo Gott die Grenze machen wird.
Oder es gibt viele von Deutschen oder Schweizer, die konvertieren, obwohl sie überhaupt nicht Juden sind. Von der Abstammung, die konvertieren zu der Religion, gehören die dann auch dazu?
Ja gut, Proselyten werden in der Bibel immer als richtige Juden betrachtet. Weil der Übertritt, ja, das wird schon als richtig betrachtet. Zum Beispiel die Ruth, die Stammmutter des Herrn Jesus, die ist auch zum Judentum übergetreten, obwohl sie eine Jordanierin war. Aber die ist eine richtige Jüdin geworden und ist in den jüdischen Stammbaum eingepflanzt worden des Messias. Ja? Aber eben, wo Gott die Grenze macht, das entscheidet er dann. Natürlich, denn die Übergänge sind effektiv fließend. Ich meine, wahrscheinlich einige von hier könnten auf 10 Generationen zurück zeigen, dass sie jüdische Vorfahren haben. Das ist eigentlich überhaupt gar nichts Besonderes. Das haben sehr viele, viel mehr als man denkt. Also, aber Gott selber wird dann zeigen, wo die Grenze ist. Und das führt uns aber auch noch die Frage ist gut, weil sie führt uns zum nächsten Thema mit den 10 Stämmen, die zurückkehren sollen. Aber machen wir jetzt Pause bis 20 nach und nehmen dann
daraus,
diese Frage dann.
Eigentlich auch hervor, dass der 11. und der 12. Stamm auch gar nicht mehr existiert im Gottesratsschluss.
Welchen Stamm meinen Sie?
Ja, es wird immer nur gewählt, Juda und die 10 Stämme. Da fehlt ja einer, es waren ja ursprünglich mal 12.
Gut, da werden wir auch darüber sprechen.
Ja.
Ja, noch ein kleiner Nachtrag. Ich habe gesagt, es steht das Wort Emek für Talebene hier in Kapitel 37. Ist aber das Wort Bik'a, das auch Talebene bedeutet. Ich hatte das im Gedächtnis, Emek, aber im Text hat mir auch dann jemand noch darauf hingewiesen, steht Bik'a. Das ist das gleiche Wort wie in Kapitel 3, Vers 22, wo es auch um eine Talebene geht. Der Unterschied ist der, das Tal, die Talebene soll zum Ausdruck bringen, es sind so viele, viele, viele Totengebeine. Ein großes Volk zerstreut, eben unter allen Völkern, aber das Gott zurückführt ins Land der Väter. Jetzt fahren wir weiter mit Vers 15. Worum geht es in diesem Abschnitt?
Die Beschreibung eines Symbols.
Ja, und zwar, was ist das Thema?
Die Israels werden als Hölzer oder als die Wiedervereinigung der zwei Königreiche Israels.
Richtig, also wir rufen in Erinnerung, nach dem Tode Salomos wurde Israel gespalten in zwei Nationen. Also so ähnlich, was Jugoslawien erlebt hat, allerdings noch mehr als zwei. Ein Nordreich, das nannte man Israel oder auch Ephraim, weil der Stamm Ephraim in der Geschichte eine besondere Rolle gespielt hatte. Und der Süden wurde genannt das Königreich Juda. Das umfasste die Stämme Juda und Benjamin. Bereits vor der Pause wurde darauf angedeutet, ja, da gibt es ein Problem mit der Anzahl der Stämme, oder? Also schon mal wichtig, Juda bezeichnet das Gebiet der Stämme Juda und Benjamin, also zwei Stämme. Aber die Stämme Israels werden verschieden gezählt. Manchmal wird von den 12 Stämmen gesprochen, aber der Stamm Levi wird nicht gezählt. Und trotzdem hat man 12 Stämme, nämlich weil der Stamm Josef als zwei Stämme gerechnet wird, die Söhne Ephraim und Manasse, die ja je ein Erbteil bekommen haben im Land. Und es gibt wieder andere Zählungen, wo Levi auch zu den 12 gezählt wird. Und trotzdem hat man dann 12 Stämme, zum Beispiel bei den 144.000 aus allen 12 Stämmen in Offenbarung 7. Trotzdem gibt es 12. Warum? Weil dort der Stamm Dan fehlt. Auch das hat einen besonderen Grund, warum der dort fehlt. Weil möglicherweise effektiv der Antichrist aus dem Stamm Dan kommen wird. Also je nach Stelle muss man schauen, wird manchmal unterschiedlich gezählt. Und darum habe ich auch schon angedeutet, noch vor der Pause, es gibt auch die Möglichkeit, sogar von mehr als 12 Stämmen zu sprechen. Ja. Aber es geht prinzipiell darum, hier um, wie gesagt, die zwei Königreiche. Das Südreich Juda, das Nordreich Israel, oder wird hier genannt Josef, dass die wieder zusammengefügt werden sollen. In der Endzeit soll es keine Spaltung mehr geben im Volk Gottes. Das ist die große Botschaft hier. Und das wird symbolisiert. Wie? Hesekiel muss ein Holz nehmen und was darauf schreiben?
Einmal für Juda und die Söhne Israel.
Jawohl. Und ein anderes Holz, einen anderen Stab.
Für Josef und das Holz Ephraims.
Jawohl. Die sollen dann zusammenbringen, sodass sie quasi wie ein Stab sind. Und das soll symbolisieren, dass Gott in der im tausendjährigen Reich eben Israel als voll vereinigtes Volk wieder zurückführen wird. Jetzt habe ich aber noch ein Problem. Warum heißt es dann beim ersten Holz nicht einfach für Juda, sondern es heißt für Juda und für die Kinder Israel? Das ist doch ein Problem, oder?
Und beim anderen heißt es für Ephraim und das ganze Haus Israel.
Ja.
Einmal wird von den Söhnen Israel gesprochen und dann später vom Haus Israel.
Ja.
Bringt das gleich zum Ausdruck?
Gut, also beim Haus Israel, der Ausdruck wird verwendet, Haus bedeutet ja Familie. Oft. Also die Familie Israel, und das Haus Israel wird oft verwendet, kann die 12 Stämme bezeichnen, kann aber man kann auch darunter auch verstehen die 10 Stämme. Also Josef war der führende Stamm, oder? Und da wird Ephraim noch speziell erwähnt, weil der führender war als Manasse, der zweite Sohn von Josef. Und dann wird das Ganze noch Haus Israel genannt. Aber am ersten gibt es auch ein Problem für Juda und für die Kinder Israel. Da sind ja schon die 12 Stämme zusammen, oder? Es ist so. Ja?
Vielleicht waren einzelne eben in Juda, einzelne aus den anderen Stämmen.
Ja, genau. Schlagen wir mal auf in 2. Chroniker 15. Da haben wir die Erweckung unter König Asa. Er hat den Altar erneuert auf dem Tempelplatz. Und nun lesen wir in 15,9. Wer liest?
Und er versammelte ganz Juda und Benjamin und die Fremden, die aus Ephraim und Manasse und aus Simeon bei ihnen wohnten. Denn in Menge waren sie aus Israel zu ihnen übergelaufen, als sie sahen, dass der Herr, sein Gott, bei ihm war.
Ja, also wir haben im Süden sowieso 2 Stämme, Juda und Benjamin. Und eigentlich 3, denn die Priester aus dem Stamm Levi waren ja auch da, beim Tempel in Jerusalem. Da haben wir eigentlich 3 im Süden. Und jetzt kommen hier aus anderen Stämmen dazu, Ephraim, Manasse, Simeon. Da haben wir also schon mal 3 Stämme dazu, hätten wir schon 6, ja? Und weiter in 2. Chroniker 30, da finden wir die Erweckung unter König Hiskia. Der lud die Nordstämme ein, liest jemand Vers 11.
Doch einige Männer von Asa und von Manasse und von Sebulon demütigten sich und kamen nach Jerusalem. Auch über Juda kam die Hand Gottes, dass er ihnen ein einmütiges Herz gab, um das Gebot des Königs und der Obersten zu tun, nach dem Worte des Herrn.
Gut, also wir hatten bereits Manasse und Ephraim, aber hier kommt noch Sebulon dazu. Da haben wir schon einen 7. Stamm und dann in Vers 11 auch noch Aser. Ja, also so sehen wir, wie in der Zeit der Könige aus dem Nordreich Leute hinüber wechselten. Und das macht nun auch klar, warum in Lukas 2 diese Prophetin Anna, die im Tempel war, die stammte aus dem Stamm Aser. So steht es in Lukas 2. Die war nicht aus dem Stamm Juda oder Benjamin, sondern aus dem Stamm Aser. Paulus sagt in seiner Rede vor Agrippa in Apostelgeschichte 26, Vers 7, dass unser 12-stämmiges Volk unablässig Nacht und Tag Gott dient. Da spricht er von dem 12-stämmigen Volk, das Gott Gottesdienst darbringt. Und der Jakobusbrief an die messianischen Juden in der Zerstreuung, Der richtet sich an die 12 Stämme in der Zerstreuung seinen Gruß. Jakobus 1,1. Also waren unter denen, die man auch schon vor 2000 Jahren mit dem Oberbegriff nominell Juda, Juden nannte, war Blut von allen 12 Stämmen da. Und darum passt es so gut in Hesekiel, dass er sagt, ein Stab heißt Juda und das Haus Israel. Das waren die Überläufer, die sowieso schon mit dabei waren. Und dann braucht es einen zweiten Stab für die 10 Stämme, die im Jahr 722 nach der Zerstörung der Hauptstadt Samaria wurden die durch die Assyrer deportiert. Und in der weiteren Geschichte verliert man deren Spuren. Darum spricht man von den verschollenen 10 Stämmen. Also wenn heute Juden zurückgekehrt sind nach Israel, da kann man davon ausgehen, dass Blut aus allen 12 Stämmen da drin ist. Und so könnte man denken, ja, da haben wir bereits die Erfüllung von den 12 Stämmen, die jetzt wieder ins Land zurückkehren. Aber Hesekiel macht uns klar, nein, das ist nicht die definitive Erfüllung, sondern es gibt tatsächlich in der Endzeit auch eine Rückführung derer, die durch die assyrische Wegführung zerstreut worden sind. Das ist also eine prophetische Hoffnung, dass die auch noch zurückkommen. Und es ist so, dass zum Beispiel in Indien, da gibt es einen Stamm, der sich nicht assimiliert hat an die Umgebung und der behauptet, sie seien aus dem Stamm Manasse Nachkommen. Und so gibt es an verschiedenen Orten auf der Welt Stämme, die sich so identifizieren mit verschollenen Stämmen. Zum Beispiel die Falascha aus Äthiopien, diese äthiopischen Juden, die bringen sich mit dem Haus Dan in Verbindung.
Die Pashtunen in Afghanistan haben noch viele Elemente vom mosaischen Glauben, die bestellen ihre Kinder am 8. Tag und halten am Sabbat trinken sie Wein, obwohl es ihnen verboten ist als Muslime. Sie haben den muslimischen Glauben angenommen, aber sie sagen, sie stammen aus dem Volk Israel und wenn der Messias kommt, werden sie zurückkehren.
Ebenso gibt es eine ganze Reihe von solchen Ethnien, die sich in Verbindung bringen. Und gerade ein Volk in Afghanistan, das passt eben an sich recht gut zu der assyrischen Zerstreuung. Wobei man davon ausgehen muss, dass im Lauf der Geschichte die noch viel weiter über die Welt zerstreut worden sind, als nur gerade bis nach Zentralasien. Wie das auch mit dem jüdischen Volk, also das, was wir im engeren Sinn als Juden bezeichnen, auch geschehen ist. Im Lauf der Jahrhunderte haben die wirklich alle 5 Kontinente erreicht. Übrigens, so im Laufe der Geschichte hat es unter den Juden immer die Hoffnung gegeben, besonders in starken Verfolgungszeiten, dass einmal irgendwo ein Königreich der 10 Stämme entdeckt würde, wo sie dann eben Unterschlupf finden könnten. Und ich habe das auch schon mal erzählt, damals, als man auf die Entdeckung ging nach Amerika, da hatte man sogar einen mitgenommen, einen, der Hebräisch konnte. Wenn man auf dem neuen Kontinent ein Königreich der 10 Stämme entdecken würde, dass man mit ihnen kommunizieren könnte. Das war ja gerade auch in der Zeit, als die Spanier die Juden auswiesen, 1492. Die mussten ja innerhalb von kürzester Zeit die Spanien verlassen. Hunderttausende. Und das war wieder so eine Zeit, wo große Hoffnungen da waren. Irgendwo könnte es ein Volk, ein Königreich der 10 Stämme geben, die können uns dann zu Hilfe kommen. Und man hat dann Amerika entdeckt, aber kein Königreich der 10 Stämme dort. Aber es ist doch eindrücklich, wie in Gottes Vorsehung dieser Kontinent dann tatsächlich für das weitere Schicksal des jüdischen Volkes eine ganz wichtige Rolle spielen sollte. Denn heute müssen wir sagen, ohne diesen Kontinent würde der Staat Israel menschlich gesprochen gar nicht bestehen.
Ja. Es muss doch angeblich noch eine weitere Unterscheidung geben. Man sprach insbesondere bei den Wirren in den Zweiten Weltkrieg von sephardischen Juden und Askanase.
Ja, das ist aber das ist eine Einteilung innerhalb des Judentums bezüglich der Tradition. Die sephardischen Juden sind im engsten Sinn sind das die spanischen Juden. Und im weiteren Sinn hat man dann mit diesem Ausdruck die Juden in den arabischen Ländern so bezeichnet. Im Gegensatz zu den Ashkenazi-Juden, das sind die aus Osteuropa. Oder speziell die europäischen Juden.
Und zwar ärmeren im Prinzip, während die sephardischen Juden meistens die reichere Schicht darstellten.
Ja, je nachdem, wie sie eben innerhalb der islamischen Länder, heute sind es eher die Ungebildeteren. Ah, ja. In Israel ist eher so ein Konkurrenzkampf zwischen Ashkenazi und Sephardi. Die Ashkenazi, die kommen aus Europa, die haben diese gute Ausbildung. Diese gute Ausbildung, während die Sephardi, das waren die waren eher eben rückständig im Vergleich. Und darum gibt es da schon immer eine Konkurrenz. Und die haben auch unterschiedliche Traditionen. Die singen zum Beispiel auch den Bibeltext in Hebräischen mit anderen Melodien. Die sephardischen Melodien sind viel orientalischer im Klang als die Ashkenazi-Melodien. Aber das ist eigentlich eine Unterscheidung eben von der Region, wohin sie zerstreut worden sind. Und das hat ihre Tradition etwas geändert. Aber die große Unterscheidung, die wir machen müssen, ist also eben die Juden, Juda und Benjamin hauptsächlich und dann auch Blut aus den 12 Stämmen. Aber die 10 Stämme, die sollen auch wieder ans Licht kommen. Und so lesen wir etwas aus Jesaja. Wer liest?
Und an jenem Tag wird es geschehen, da wird der Herr noch einmal seine Hand erheben, um den Überrest seines Volkes, der übrig bleibt, loszukaufen aus Assur und Ägypten, aus Pathos und Kusch, aus Elam, China und Hamat und von den Inseln des Meeres.
Und weiter? Ja, weiter.
Und es wird den Nationen ein Feldzeichen aufrichten. Er wird den Nationen ein Feldzeichen aufrichten und die Vertriebenen Israels zusammenbringen. Und die verstreuten Judas wird er sammeln von den vier Enden der Erde.
Ja, also da haben wir die Gebiete beschrieben, wo Gott überall die Juden sammelt. Assyrien, das wäre also das Gebiet von Syrien, Nordirak, Ägypten, ist klar. Patros ist Oberägypten, Äthiopien ist Sudan, Äthiopien, Eritrea und kann noch im weiteren Sinn Schwarzafrika bezeichnen. Dann Elam ist der Iran, Shinear ist Südirak, Hamat ist ein Gebiet in Syrien und die Inseln des Meeres. Dieser Ausdruck bezeichnet speziell die Inseln und Küstengebiete des Mittelmeeres. Also hat Bezug auf Europa. Und jetzt im Vers 12 wird gesagt, er wird die Nationen und die Vertriebenen Israels zusammenbringen. Und im Parallelvers, und die zerstreuten Judas wird er sammeln von den vier Enden der Erde. Also da wird von einer doppelten Sammlung gesprochen, von den Vertriebenen Israels, das sind die von der assyrischen Zerstreuung, und die Vertriebenen Judas, das sind die von der Zerstreuung im Jahr 70 und von der babylonischen Gefangenschaft her. Und dann ganz parallel mit unserem Kapitel liest jemand Vers 13 dazu.
Und der Neid Ephraims wird weichen und die Bedränger Judas werden ausgerottet werden. Ephraim wird Juda nicht beneiden und Juda wird Ephraim nicht bedrängen.
Ja, da haben wir es wieder. Ephraim steht jetzt wieder für die 10 Stämme. Ephraim wird Juda, die 2 Stämme, nicht mehr beneiden. Und und Juda wird Ephraim nicht bedrängen, also unter Druck setzen. Da sehen wir, Juda hat eine bevorrechtete Stellung. Denn heute, wo sind die anderen Stämme? Die haben ihre Tradition weitgehend verloren, die haben weitgehend ihre Identität verloren. Und so besteht ein gewisser Grund, irgendwie diese, die man als Juden bezeichnet, zu beneiden. Aber dieser Neid wird dann weichen und Juda wird nicht etwa sagen, ihr gehört nicht zu uns. Sie bedrängen, oder? Unter Druck stellen. Und vielleicht können wir gleich weiter noch lesen. Vers 14.
Und sie werden den Philistern auf die Schultern fliegen gegen Westen, werden miteinander plündern die Söhne des Ostens. An Edom und Moab werden sie ihre Hand legen und die Kinder Ammon werden ihnen gehorsam sein.
Jawohl. Also den Philistern auf die Schultern fliegen, Ketef meint die Bergabhänge. Das sind die Bergabhänge der Schefela, die dann in die Ebene des Gazastreifens verlaufen. Die werden ihnen also auf diese Berghänge im Westen drauf fliegen, den Philistern, und zusammen werden sie die Söhne des Ostens plündern, Edom, Moab, Ammon, das ist das ganze Gebiet von Jordanien.
Die ja? Philister sind doch schon tausende von Jahren ausgestorben.
Ja, die hatten ja als Kernland den Gazastreifen. Die sind nicht ausgestorben, sondern die haben ihre Identität verloren. Die nahöstlichen Völker, die haben sich ja im Laufe der Zeit vermischt, die haben ihre Identität nicht behalten können. Wer wäre Edom heute? Wer wäre ein Moabiter, ein Ammoniter? Und trotzdem spricht die Prophetie mit genau diesen gleichen Ausdrücken. Das heißt, sie bezeichnet die Leute, die im Gebiet von Ammon leben in der Endzeit und Edom und Moab, die bezeichnen sie mit diesen Ausdrücken. Obwohl die im Laufe der Zeit haben die Vermischung erlebt, aber das Blut von denen steckt noch drin. Durch Vermischung. Genauso wie viele Juden sind vermischt durch Mischehen im Laufe der Zeit. Aber wesentlich ist, um das zu identifizieren in der Endzeit, man muss das Kerngebiet anschauen. Also die Philister, das sind diejenigen, die das Gebiet des Gazastreifens bewohnen. Und interessant ist ja, dass die Palästinenser nennen sich auf Arabisch Philister. Philistini ist das arabische Wort für Palästinenser oder Philister. Gibt es nur ein Wort. Und die identifizieren sich auch damit. Aber das will nicht sagen, dass sie ethnisch quasi eine direkte Linie sind, sondern natürlich ist da Vermischung drin. Aber die Bibel benutzt diese Ausdrücke auch in der Endzeit so und spricht eben von den Philistern, denen sie im Westen auf die Schultern fliegen werden. Und zusammen, also jetzt die 12 Stämme, werden dann auch noch ihre Hand an Jordanien legen. Also unwahrscheinlich plastisch, was da vor uns steht. Und wir können das bereits heute so deutlich nachvollziehen. Was frühere Generationen überhaupt nicht sehen konnten, oder? Wird für uns plötzlich greifbar. Ja, jetzt gehen wir zurück zu Hesekiel nach diesem Exkurs. Wir sehen also, wir haben deutliche Verheißungen, dass es auch eine Rückkehr aus der assyrischen Zerstreuung geben soll. Und die Symbolik hier in Hesekiel mit den zwei Holzstücken zeigt, das Volk Gottes wird in der Endzeit vollständig vereinigt werden. Lesen wir nochmals Vers 22.
Und ich mache sie zu einer Nation im Land, auf den Bergen Israels, und ein einziger König wird für sie alle zum König sein. Und sie sollen nicht mehr zu zwei Nationen werden, und sie sollen sich künftig nicht mehr in zwei Königreiche teilen.
Jawohl. Also, Gott will die Einheit des Volkes Gottes in der Endzeit im tausendjährigen Reich wiederherstellen. Da können wir natürlich auch eine Anwendung machen auf die Geschichte der Gemeinde. Denn die hat sich nicht nur zweigeteilt, sondern noch ein bisschen mehr.
Ein bisschen sehr viel mehr.
Ja. Gut, ich meine im Prinzip im jüdischen Volk genauso. denn es sind ja nicht nur die Israel und Juda, sondern allein die Juden, in wie viele Gruppen haben die sich aufgespalten, oder? Und zum Beispiel allein unter den Ultraorthodoxen gibt es vielleicht etwa 20 verschiedene Richtungen. Und je nach Ort haben sie andere Richtungen und andere Traditionen angenommen. Also die Aufspaltung ist dort eigentlich ganz, ganz ähnlich wie im Christentum. Aber Gott will sein Volk, das er auserwählt hat, am Ende wieder zusammenbringen zu einer Einheit. Und das ist auch im Blick auf das Volk Gottes heute Gottes Plan. Wir werden die Gemeinde in der Vollendung dann wieder in der völligen Einheit beieinander sehen. Wir können das nicht schaffen. Wir können einfach die Einheit des Geistes bewahren, indem wir das, was unbiblisch, aus unbiblischen Gründen trennt, indem wir das wegtun. Aber einfach die Einheit schaffen können wir nicht, denn da würde man ja Kompromisse machen in grundsätzlichen Lehrfragen und Kompromisse machen in Fragen der Moral. Also, wir können das nicht schaffen, aber wir können uns bemühen, eben diese Einheit bewahren, indem wir nur das festhalten, was wir in der Bibel haben, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ja? Aber wir haben diese Hoffnung, dass in der Zukunft, in der Herrlichkeit, werden wir das ganze Volk Gottes vollkommen vereinigt sehen. Also da können wir auch einen wunderbaren Ausblick in der Anwendung nehmen für die Gemeinde. Und wie wird diese Einheit letztlich bewerkstelligt? Wir haben gelesen, eine Nation soll es sein, aber mit einem König. Und der wird noch mehr beschrieben in Vers 24, mein Knecht David wird König über sie sein. Und sie werden allesamt einen Hirten haben. Wer ist dieser Knecht David? Ja, der Herr Jesus. Warum wird er David genannt? Ja, weil er der Nachkomme ist. Nach Jeremia 23, Vers 5 muss der Messias von David abstammen. So wird er hier auch David genannt. Was heißt David auf Deutsch? Der Geliebte, ja. In Epheser 1, Vers 7 lesen wir, dass Gott uns angenehm gemacht hat in dem Geliebten. Das ist der David. Übrigens auch in der rabbinischen Literatur, wenn es zum Beispiel in Hosea 3, Vers 4 heißt, dass Israel in der Endzeit umkehren wird zu David. Wie heißt es genau? Zu David, ihrem König. Dann heißt es in dem rabbinischen Kommentar Metzudat David zu Hosea, zu dieser Stelle heißt es, das ist der Messias. Also auch im Judentum versteht man das ganz einfach als ein Titel für den Messias. Mein Knecht David wird König über sie sein. Und dann ist die Spaltung vorbei, wenn alle sich der Autorität Jesu unterstellen. Und wir lesen ja weiter, sie werden einen Hirten haben. Also sie hören alle nur noch auf die Stimme des guten Hirten und nicht auf die tausend anderen Stimmen. Und noch etwas, 24b, wer liest?
Und sie werden in meinen Rechtsbestimmungen leben und meine Ordnungen bewahren und sie tun.
Ja, mit anderen Worten, sie werden sich nach der Bibel ausrichten. Dort haben wir die Quelle der Einheit. Also Unterwerfung unter die Autorität des Herrn Jesus Christus, nur auf den guten Hirten hören, und sich ausrichten, auch in der Praxis, nach meinen Rechten wandeln, das heißt, sich nach der Bibel ausrichten. Nicht nur theoretisch im Bekenntnis, sondern auch tun. Wenn wir das alle tun würden, dann wären alle Christen eine Einheit. Da brauchen wir keine Ökumene. Das sind die biblischen Voraussetzungen für eine biblische Einheit, die nicht Kompromisse macht mit der Wahrheit und mit der Moral. Ein Beispiel. ich habe jemand, eine Frau, die in der Scheidung ist, die hat eine Freundschaft begonnen und ich habe ihr gesagt, das ist Ehebruch. Denn diese Ehe ist ja, die besteht ja noch, oder? Natürlich, ihr Mann hat sie verlassen, wohnt mit einer Freundin zusammen, aber es ist keine Scheidung geschehen, da ist doch sowieso klar, dass die Ehe als Ehe besteht. Und jetzt hat sie eine neue Freundschaft und hat sie gesagt, ja, ein Seelsorger hat gesagt, ja, das ist eigentlich wunderbar, dass sie diese Beziehung hat, weil das hilft ihr wahrscheinlich, dass sie nicht ein schlechtes Männerbild bekommt. Oh. Und auch an einem anderen Ort, in einem christlichen Kreis, hat man das sich eigentlich damit gut abfinden können und war eigentlich ziemlich entsetzt über die Idee, dass das Ehebruch sein könnte. Natürlich, ich glaube das auch, es war kein sexueller Kontakt, aber sie liebt in ihrem Herzen einen anderen Mann und die Ehe ist faktisch immer noch da, sonst bräuchte es ja gar keine Scheidung.
Ja. Aber da argumentieren die ja dann, die Ehe ist ja schon gebrochen, der Mann ist weg, also spielt das keine Rolle mehr. So wird argumentiert.
Ja gut, aber ich meine, selbst der Richter sagt, die Ehe besteht, sonst müsste man sie ja nicht mehr auflösen. Was muss man auflösen, wenn es gar nicht mehr da ist?
Da wird eben auch unterschieden, Rechtsform bei uns, so mhm. wie es ist, und wie sieht es vor Gott aus? Der Mann hat die Ehe gebrochen, der ist fort, und dann ist die Frau quasi frei.
Ja, aber ist dann vor Gott die Rechtsform, hat die nichts zu sagen?
Ja, natürlich.
Ja, eben. Ich verstehe schon. ganz genau, so ist das. Aber dann sagt die Frau mir, es ist so schwierig in christlichen Kreisen und jetzt eben in evangelikalen Kreisen. Da sind so viele verschiedene Meinungen. Und darum betone ich, es geht nicht nur grundsätzliche Lehrfragen, sondern auch um grundsätzliche moralische Fragen, die effektiv ein Problem bilden. Denn das spaltet. Solche Dinge trennen. Und darum ist es so schön hier zu sehen, die Einheit wird entstehen, aber da ist ein König da. Der Herr Jesus, niemand anders regiert. Ein Hirte und sie wandeln nach meinen Rechten. Das heißt, nach den Rechtsbestimmungen Gottes in seinem Wort. Das ist die einzige Grundlage für eine echte biblische christliche Gemeinschaft und Einheit. Und weiter dann, im Vers 25, wird betont, ihr werdet in dem Land eurer Väter wohnen. Aber zuvor haben wir gelesen in Vers 22, im Land auf den Bergen Israels. Da haben wir wieder diesen Ausdruck, wir haben uns ja deutlich beschäftigt, ausführlich beschäftigt mit den Bergen Israels in 35 und 36. Das ist der Ausdruck, der ganz speziell die Westbank bezeichnet. Und Gott sagt nicht nur einfach, ihr werdet im Land wohnen, sondern ihr werdet auf den Bergen Israels wohnen. Denn das ist das Herzstück des Landes Israel. Man muss einmal schauen, die wichtigen Orte in der biblischen Geschichte Israel im Land, ja, die sind ganz speziell in der Westbank. Angefangen mit Jerusalem und dem Tempelberg, über Silo und so weiter. Hebron, Sichem, das ist alles in diesem Zentralgebiet der Berge Israels. Und hier haben wir Gottes Ratschluss, ihr werdet im Land wohnen, ihr werdet wohnen auf den Bergen Israels. Also genau an dem Ort, wo die UNO sagt, das ist illegal, wenn ihr dort seid. Das ist illegal. Das ist wirklich in rechtsmäßiger Hinsicht rebelliert die Welt gegen Gottes Rechte. Das ist unglaublich. Die Welt sagt, Gott ist, wie Gott seinen Ratschluss gefasst hat, das ist Unrecht. Aber wir haben ganz am Anfang diese Stellen gelesen, beschließt einen Ratschluss, er soll zunichte werden. Die Gedanken des Herrn, die werden sich realisieren. Aber es ist schon eindrücklich zu sehen, wie eben die Prophetie uns wirklich zeigt, dass die Endzeit ist letztlich ein Kampf der Menschheit gegen Gottes Ratschluss. Und Gott wird seinen Ratschluss aber durchführen. Dann Vers 26, wir gesprochen von einem Bund des Friedens. Was ist das für ein Bund? Ja, das Neue Testament. Das Neue Testament wird geschlossen mit wem? Nach der Bibel. Wo steht es? Ja, oder da. Ich werde einen Bund des Friedens mit ihnen machen. Mit Israel. Es gibt keine Stelle in der Bibel, wo gesagt wird, dass der neue Bund mit der Gemeinde geschlossen wird. Aber wir als Glieder der Gemeinde sind Nutznießer von allen Segnungen, die zum neuen Bund gehören. Und darum verkündigen wir auch beim Abendmahl mit dem Kelch, das ist der Kelch des neuen Bundes. Aber wir haben alle diese Segnungen auch bekommen und noch mehr dazu. Das dürfen wir wissen. Das ist also der neue Bund und in Verbindung mit dem neuen Bund wird gesagt, dass Gott was in die Mitte Israels setzt.
Sein Tempel.
Ja. Und nochmals in Vers 28. Wenn mein Heiligtum in ihrer Mitte sein wird. Also wird ein zukünftiger Tempel in der Mitte Israels stehen. Wie kommt es, dass Christen, gewisse Christen sagen, es wird nie einen dritten Tempel geben? Ja, dann müssen sie alles umdeuten. Wenn steht Tempel, dann müssen sie einsetzen Gemeinde. Wenn steht Israel, müssen sie einsetzen Gemeinde. Und wenn steht Juda, dann müssen sie einsetzen Gemeinde. Und wenn steht Ammon, Moab und Edom, was sollen wir da einsetzen? Dann ist es plötzlich Jordanien. Und sonst immer Gemeinde. Warum? Ja, und was soll die Gemeinde mit Jordanien? Greift die Gemeinde an Jordanien ein und nimmt sie in Besitz? Und wenn sie den Philisten im Westen auf die Schulter fliegen, macht das die Gemeinde? Es zeigt, es geht gar nicht auf. Oder? Man muss wirklich die Bibel umdeuten. Und wenn man die Umdeutung mal versucht zu machen, dann wird es absurd. Denn alles bedeutet dasselbe. Jerusalem bedeutet dasselbe. Zion ist die Gemeinde, Jerusalem ist die Gemeinde, Israel ist die Gemeinde, das Haus Juda ist die Gemeinde, das Haus Josef ist die Gemeinde. Alles ist die Gemeinde. Was hat denn alles das noch für einen Sinn? Und daneben, sobald man dann die Feinde Israels nimmt, Assur, Ägypten, Ammon, Moab, Edom, Tyrus, Sidon, dann wird es plötzlich absurd. Man kann es nicht mehr einordnen. Gut, dann kommen wir zum Schluss. Oder gibt es noch eine wichtige Frage? Ja, wir beten zusammen.